Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und wie immer freue ich mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Claudia über ihre Krebserkrankung. Liebe Claudia, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Franziska, mich freut's auch sehr.
Claudia, du bist an einem Chondrosarkom erkrankt. Das habe ich persönlich noch nie gehört und Sarkome sind ja grundsätzlich eher selten. Was ist denn genau ein Chondrosarkom?
Ja, das Chondrosarkom ist das zweithäufigste Knochensarkom, praktisch der Knochentumor unter den Sarkomen. Bei mir ist es so, dass es vorher ein Osteochondrom wohl war laut Pathologie, also das ist eine gutartige Tumorvariante und sich das dann daraufhin zu einem bösartigen Chondrosarkom entwickelt hat.
Okay.
Bei mir war das an der Rippe praktisch angedockt.
Okay, ich habe da natürlich vorher gegoogelt, dass ein Chondrosarkom aus Zellen besteht, die aus Knorpelmatrix bestehen. Das heißt, es ist gar nicht der klassische Knochenkrebs, sondern das ist eher was sich an weicherem Gewebe ansiedelt. Kann man das so sagen?
Also ja, also es zählt schon zu den Knochentumoren, sage ich jetzt mal. Also ist es schon eine Knochenkrebsdiagnose, aber es bildet sich halt oft auch an diesen Knorpelgeweben und so weiter, ne? Mhm. Also sprich an diesen Röhrenknochen, an den Rippen oder auch an den Extremitäten. Also da ist so das Chondrosarkom hauptsächlich angesiedelt. Mhm. Und das ist auch, also das ist eine harte, also es ist hart, ne, was du spürst, wenn du was spürst.
Also du hast es nicht, wie man das sich jetzt vielleicht bei Brustkrebs vorstellt, dass es irgendwie so ein weicher Knubbel ist, den man verschieben kann, sondern das ist wie so ein neues Gewächs aus dem Knochen.
Genau, genau. Also so fühlt sich's. Also ich sag mal, bei mir konnte ich es halt fühlen oder so habe ich es halt auch entdeckt, weil ich eine Beule rechts an der Flanke hatte zwischen Achselhöhe und Beckenknochen, sage ich mal so ungefähr. Also wie gesagt, bei mir betraf es die 11. Rippe. Wir haben 12 Rippen auf einer Seite und ich hatte das an der 11. Rippe. Und ich habe halt seitlich so einen kleinen Hubbel gesehen im Spiegel so. Mhm. Und dann fängt man ja an und fühlt mal. Und das war halt also hart, was man da gefühlt hat, ne? Mhm. Also so ein harter Knäuel. Ich hatte auch keine Schmerzen oder irgendwas. Ich bin dann halt daraufhin, habe ich gedacht, okay, das muss ich dann wohl doch mal abchecken lassen.
Und wie groß war das?
Ach, vielleicht so 2 Zentimeter Durchmesser, sage ich jetzt mal. Also ich musste es auch allen Leuten explizit zeigen, auch den Ärzten, ne? Also du hast es so gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich wusste dann, wo es ist. Deswegen habe ich es wahrgenommen, aber überall, wo ich zu den Ärzten bin, habe ich immer mit dem Finger drauf gezeigt, hier, ne?
Mhm. Das heißt also, du hast so einen Knubbel an deiner 11. Rippe gespürt. Genau. Zu welchem Arzt bist du dann gegangen? Also hattest du irgendwie eine Idee, was das sein könnte?
Nee, gar nicht. Also, ich meine, man denkt ja an nichts Schlimmes. Ich hatte nie Krankheiten, also noch nicht mal Schnupfen, wenn es so, oder nur kleinere Sachen, sage ich jetzt mal, ne? Und auch lange kein Schnupfen oder irgendwas mehr. Also ich war sehr gut aufgestellt so und bin dann damit zum Hausarzt. Bin sogar von der Arbeit aus hin, weil ich hatte eine Arbeitskollegin morgens noch gezeigt, na Lieben, und die hat dann gesagt, du, das würde ich schon mal abklären lassen. Und dann bin ich dann ad hoc zum Hausarzt. Und die waren dann wirklich so pfiffig und haben mich dann direkt zum Röntgen geschickt. Und dann nahm das so seinen Lauf, ne? Also beim Röntgen kam dann halt raus, dass das Ansammlung von Kalk oder irgendwas wäre. Und dann haben die gesagt, naja, wir machen da mal ein CT lieber. Also hat die Hausärztin dann entschieden, hat mich dann zum CT geschickt. Und ja, so ging dann die ganze Maschinerie los, ne?
Aber hast du denn von Anfang an das Gefühl gehabt, dass du da ernst genommen wirst? Also wenn man gerade mit sowas Ungewöhnlichem zum Arzt kommt, das erzählen zumindest viele, dass sie nicht so ganz ernst genommen werden und selber irgendwie aktiv werden müssen, dass sie weitere Untersuchungen bekommen. Das war bei dir nicht so, oder?
Das war bei mir ganz anders. Ich habe im Nachhinein eher Probleme beim Hausarzt dann gehabt. Also zu der zu dem Moment, ich weiß nicht, weil ich vielleicht auch jemand war, der nie was hatte. Ich meine, das ist ja in der Praxis dann auch vielleicht bekannt. Gut, es soll jetzt nicht die Entschuldigung dafür sein, wenn sowas nicht ernst genommen wird, um Gottes Willen. Aber ich sag mal, also meine Hausarztpraxis hat das sehr ernst genommen. Allerdings sind das zwei Ärztinnen und die eine ist mit einem Thoraxchirurgen verheiratet. Oder ist mit dem zusammen, vielleicht auch deswegen. Vielleicht hat sie gleich da in eine andere Richtung gedacht, ne?
Ja. Wie ging das dann weiter? Nachdem du also das CT hattest, war dann schon klar, um was es sich handelt?
Ja, das war alles ein bisschen kurios. Also ich, wie gesagt, ich war ja nicht betraut mit solchen Dingen, da CT und so einen ganzen Kram. Und direkt nach dem CT, also ich hatte ein Vorgespräch im CT und dann sagte, also ich hatte mit Kontrastmittel, das hatten meine Hausarztpraxis dann gleich so gewollt. Und dann hatte ich halt dem Radiologen im Vorgespräch gesagt, dass ich Angst habe und aufgeregt bin und hin und her. Und dann hat er mich tatsächlich direkt nach der Bildererstellung reingerufen, hat gesagt, er wollte kurz das Ergebnis mit mir besprechen oder wollte mir das kurz mitteilen, weil ich ja so nervös war. Und dann ruft er mich rein und sagt, oh, ich kann Ihnen schon mal eins sagen, also da ist was, aber das ist was Gutartiges. Das ist zwar was Seltenes, ich habe erst mal gegoogelt, aber das ist was Gutartiges. Das ist ein Hämangiom.
Stopp, ja. Warte kurz. Ja. Der Arzt hat zu dir gesagt, er hat das mal kurz gegoogelt?
Der Radiologe, ja. Also weil das so selten wäre in dem Bereich und halt in meinem Alter. Also ein Hämangiom sind ja diese Blutschwämmchen prinzipiell.
Aha.
Und die, also an dieser Stelle und halt normal haben das ja auch kleinere Kinder so eher in der Regel. Weißt du, die haben manchmal irgendwo am Körper so Blutschwämmchen, ne? Ja, ich weiß, hast du bestimmt schon mal gesehen. Und dann sagt er, ja, das wäre halt so selten, deswegen hat er das nochmal gegoogelt halt. Und also das wäre gar kein, wäre nichts Dramatisches, wäre was Gutartiges, aber also wahrscheinlich würde man das abkappen mit der Rippe, da ist mir schon fast alles im Mund stecken geblieben. Also der hat mir dann erklärt, wie beim Hähnchen so, ne, dass man mit so einer Zange praktisch, also mit so einer Schneidzange, das dann, also er hat mir das sehr gut erklärt und hat mich dann damit entlassen, hat gesagt, er schreibt den Bericht und schickt den dann an meine Hausarztpraxis. Gut, ich meine, klar war das für mich dann dennoch nicht gut, weil ich dachte, okay, es muss eine OP sein und oh was, die wollen mir ein Stück von der Rippe abkappen und um Gottes Willen. Aber gut, er sagte halt, es ist auf jeden Fall gutartig, ne? Ja, ich bin dann halt zu meiner Hausärztin dann ein paar oder eine Woche später oder wann auch immer der Bericht vorlag und dann sagte die, der schrieb dann in seinem Bericht, dass man das auch erst im halben Jahr nochmal checken könnte oder halt, ja, dass ich halt mir eine Zweitmeinung hole und dann sagte halt meine Hausärztin, also sie würde sich wünschen, dass wir uns da nochmal eine Zweitmeinung von einem Thoraxchirurgen einholen. Gut, naja gut, dann habe ich gesagt, ja, von mir aus, ne? Ich meine, ich war dann ja eigentlich so ein bisschen guter Dinge, ne? Weil ich dachte, okay, wenn es raus muss, ist zwar blöd, aber gut, er hat ja gesagt, ist gutartig, ne?
Ja, aber sehr vernünftig, oder? Von deiner Hausärztin da, wenn sie Zweifel hat, zu sagen, wir holen mal noch eine Zweitmeinung ein. Ich finde das finde ich total gut.
Das war super. Also deswegen sage ich ja, also ich wurde da sehr, sehr ernst genommen und überhaupt die ganze Geschichte wurde sehr ernst genommen. Ne? Also prinzipiell wurde sich ja sogar über den Radiologen gestellt und wurde gesagt, ey komm, wir fragen lieber das nochmal woanders ab.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich weiß jetzt halt nicht, ob das durch diese Verbindung von der zweiten Hausarztpraxis-Dame da Ärztin mit zustande kam, durch den Mann, weil dort bin ich natürlich dann hinüberwiesen worden auch in diese Thoraxchirurgie.
Naja, wer weiß, ob die sich dann nicht irgendwie doch ausgetauscht haben schon, ne? Und der schon gleich ein bisschen Zweifel da geäußert hat.
Ja, und ich meine, um Gottes Willen, also es war für mich wirklich ein Glücksgriff dann im Endeffekt, ne, dass diese Konstellation so war, weil theoretisch hätte halt auch ein Hausarzt sagen können, okay, wir vertrauen jetzt mal auf die Meinung des Radiologen, wir checken es vielleicht noch mal im halben Jahr und dann können wir immer noch entscheiden, was wir machen. Aber so war das natürlich dann schon, also da wurden die Mühlen schon kräftig angetrieben, weil ich hatte dann auch tatsächlich relativ kurzfristigen Termin dann in der Thoraxchirurgie und dann ging das zacki, zacki, zacki.
Was wurde da gemacht? Die CT-Bilder, die lagen ja schon vor, oder?
Genau, die musste ich mitbringen dann dorthin und auch den Bericht nochmal und ich habe auch die CD mitgebracht und dann hattest du erst so ein kleines Vorgespräch und dann haben die sich erst nochmal beraten und dann kamst du wieder in den Raum und dann haben die gesagt, ja, also passen Sie auf, wir haben das unserem Radiologen hier gezeigt. Also wir sind uns sicher, dass es was ist, aber wir sind uns auch sicher, dass es nicht das ist, was der Radiologe Ihnen gesagt hat. Wir wissen aber auch nicht, was es ist. Aber wir können das operieren und würden das auch jetzt kurzfristig eine Standsbiopsie da machen hier vor Ort.
Ach okay, Standsbiopsien kann man auch von solch harten Tumoren machen?
Ja, das wird dann auch unter Vollnarkose gemacht.
Okay.
Und so war der erste Plan, sagen wir es
ja,
mal so.
Ja.
Und ja, ich war da natürlich erstmal, mir muss auch alles aus dem Gesicht gefallen sein, weil er hat dann erstmal versucht, mich so ein bisschen zu beruhigen und abzuholen, hat gesagt, jetzt, wir können das gut operieren, die Stelle ist gut und wir versuchen jetzt keine Zeit zu verlieren und jetzt vertrauen sie uns und hin und her. Naja, gut. Das ist dann so eine Sache, Leute, die du noch nie vorher gesehen hast, dann vertrauen sie uns. Ne, das fiel mir dann etwas schwer, weil ich sonst immer so die Macherin bin und diejenige, die selbst über ihr Leben bestimmt.
Ja, ja. Oh, das kann ich total nachvollziehen.
Aber gut, ich meine, du hast dann nicht viel Auswahl und wie gesagt, der Arzt, der dann mit mir gesprochen, ich habe dann auch gesagt, sag ich, naja, sie sagen, vertrauen sie mir, sie stehen doch gar nicht im OP und operieren mich dann oder wie auch immer. Naja, und da sagte der schon, ja, ja, doch, ich stehe da auch mit am Tisch, wir sind dann ein großes Team und was weiß ich. Also da wurde dann schon so langsam mir klar, okay, das ist, glaube ich, doch nicht. Also die haben da schon was anderes im Kopf, so ungefähr. Mhm. Du hast es schon gemerkt, dass so ein bisschen geprickelt hat, ne?
Ach Gott. Und wurde das dann zeitnah auch gemacht? Oder hattest du vielleicht sogar noch Zeit, einfach ein paar Tage, um ja darüber nachzudenken, ob du das machen lassen möchtest?
Also es ist so, sie hatten dann schon direkt an diesem Tag für mich, für diese Standsbiopsie, eine stationäre Aufnahme praktisch vereinbart. Und es war dann, ich glaube, ich war donnerstags dort zu diesem Erstgespräch und oder war dienstags dort und hat dann für drauf die Woche donnerstags direkt diesen ambulanten Eingriff, den stationären Eingriff dann.
Also die Standsbiopsie.
Genau, genau. Also das wollten die dann direkt kurzfristig umsetzen, so der Plan.
Ja.
Und ich habe dann auch, ich habe dann natürlich erstmal alles zugesagt und zu Hause habe ich dann auch überlegt, von wegen vielleicht noch eine Meinung einholen. Ich meine, da wusste ich von Sarkom ja gar nichts. Das war auch da noch gar keine Rede, ne? Es war ja auch keine Sarkom-Klinik, ne? Und also ich war ja völlig vor den Kopf geschlagen, weil ich stand dann auch irgendwie unter Schock, ne? Also auch Standsbiopsie, das war jetzt auch nichts, wo ich unbedingt Bock drauf hatte oder wo ich schreie bi, ne? Aber gut, ich habe dann auch kurz drüber nachgedacht, ob ich das jetzt einfach so tatsächlich laufen lasse oder ob ich, ich bin jemand, ich check gern die Sachen immer tausendmal ab vorher. Und habe aber dann irgendwie gedacht, nee, weil ich bin auf diesem Terrain absolut bin ich Laie, habe keine Ahnung von irgendwas und ich bin jemand, ich muss dann schnell handeln. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, der Arzt, der war so empathisch, wie es für einen Arzt sein kann, sage ich jetzt mal. Also aber wirklich positiv gemeint, ne? Und der hat mich abgeholt und er hat gesagt, ich soll ihm vertrauen. Also ich vertraue ihm jetzt und würde das jetzt ohne noch eine Meinung einzuholen machen, weil ich möchte keine Zeit verlieren. Ne? Ich wollte es einfach jetzt mal schnell erledigt haben, so mal salopp gesagt.
Ja. Hast du denn in der Zeit irgendwie gemerkt, dass sich der Knubbel an deiner Rippe verändert hat?
Also ich sag mal, ich glaube, da spielt der Kopf eine große Rolle.
Ja.
Also ich sag mal, ich behaupte, aber ich glaube, das kann gar nicht sein. Ich habe ein langsam wachsendes Sarkom, das Chondrosarkom ist langsam wachsend gewesen, ganz langsam, vielleicht über Jahre. Und ich habe tatsächlich dann gedacht, nachts im Bett zu spüren, dass das innerlich in eine Richtung zieht oder so, dass das wächst, dass das arbeitet. In dieser Woche dann auf jeden Fall bis zu dieser anberaumten Standsbiopsie und dann auch bis zur OP. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, das wird von Tag zu Tag, nimmt es mehr Raum ein. Aber beim Chondrosarkom, bei meinem, also würde das keinen Sinn ergeben, aber ich habe da ehrlich gesagt auch dann mit gar niemandem mehr drüber gesprochen, weil ich dachte, naja, wahrscheinlich macht der Kopf jetzt einfach hier, treibt der es ein bisschen bunt.
Ja. Aber du wusstest ja bis dahin noch nicht, was es ist, ne? Also das Wort Krebs hat bis dahin noch keiner in den Mund genommen, oder?
Da hast du recht, das stimmt. Da hast du recht. Also bis ja, also der Arzt hat halt nur gesagt, also das kann halt alles sein, aber er hat nicht direkt von Krebs gesprochen, das stimmt, ja.
Okay, das heißt, du musstest ja erstmal warten, bis der Termin ran war, wo die Standsbiopsie gemacht wurde. Wie ging das dann weiter?
Genau, ich bin dann zu diesem Termin morgens hin und sollte dann 2-3 Tage mal einplanen im Krankenhaus. Und ja, und dann war das ja auch noch, also das war im Dezember 22, also das heißt, wir mussten noch Corona-Tests und den ganzen Kram da mit erledigen. So, das heißt, ich musste dann dort nochmal, ich sollte nochmal ein MRT gemacht bekommen, weil ich hatte ja bisher dieses CT und ich sollte nochmal ein MRT gemacht bekommen, weil du ja dann wieder andere Dinge siehst, ne? Und von daher musste ich noch ein MRT haben. Das war ein ziemliches Drama dann für mich, weil ich wusste, die wollten das MRT haben, um im Tumorboard, dieser Name fiel dann auch schon, zu besprechen, wie das mit dieser Standsbiopsie genau läuft. Und deswegen wusste ich, dass dieses MRT wichtig ist. Aber ich habe dann so eine Panik in diesem MRT-Gerät gekriegt, dass ich da echt verzweifelt bin, weil ich dann auf einmal Platzangst in diesem Ding gekriegt habe. Also gut, mit viel Tricks, also falls hier jetzt jemand zuhört und hat auch diese Panik, obwohl er vielleicht vorher auch nie was hatte. Ich habe dann einen Trick von einer ehemaligen Freundin angewandt. Das fiel mir vor lauter Verzweiflung dann irgendwann ein, nachdem ich mich zum zweiten Mal habe aus dieser Röhre rausfahren lassen. Und die Dame, die Schwester mir sagt, ja, ich weiß gar nicht, was Sie haben, das macht mir gar nichts aus, da können Sie mich 10 Stunden reinschieben. Dachte ich, gut, danke für die Hilfe. Habe ich mich dann entsinnt, dass eine Freundin von mir gesagt hat, mach vorher schon die Augen zu und lass dich mit zu in den Augen reinfahren. Mach sie nicht auf in diesem Ding und mach sie erst wieder auf, wenn du fertig bist und draußen bist. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Also mir hat er jetzt, sag ich mal, da weitergeholfen, sonst hätte ich das nicht geschafft. Und ich wusste halt, dieses MRT ist so wichtig, weil die ja diese Bilder noch haben wollten. Ja, also ja. Gut, und dann war das so, das MRT war gelaufen, es war, glaube ich, schon, ich war dann auf dem Zimmer mit einer Dame, die am gleichen Tag angereist war, die hatte irgendwas mit Lunge, und dann war das so, dass wir dann eigentlich auf die Ärzte auch gewartet hatten und wie gesagt, Corona-Tests waren dann am Laufen und hin und her, das lief ja alles, wurde alles seinen Gang, ging alles seinen Gang und dann hieß es irgendwie, kam dann ein Pfleger rein und der munkelte dann, also ich glaube, Sie sind morgen doch nicht dran mit der Biopsie. Da wurde jetzt was geändert oder die wollen jetzt noch mal warten. Und da bin ich ja fast amok gelaufen, weil wenn bei mir so, ich bin sehr strukturiert. Das heißt, für mich war jetzt klar, ich mache das und dann habe ich den Step erledigt. Ne? Und irgendwie munkelte man dann so, ja, dass so viel los wäre. Und ich so, oh nee, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, sehen Sie zu, wenn Sie da mitreden können, ich will unbedingt morgen drankommen, ne, hin und her. Gut, im Endeffekt kamen dann irgendwann die Ärzte, ich glaube, es war schon abends 7:30 oder so, und sprachen dann mit mir und haben dann gesagt, also sie haben die MRT-Bilder nochmal gesichtet, haben das im Tumorboard besprochen und sie gehen davon aus, dass es entweder ein Osteochondrom ist, das ist die gutartige Variante, oder, also sie gehen jetzt mal davon aus, aber es könnte auch ein Chondrosarkom sein. Und da man das jetzt halt so ja nicht wissen könnte, würden sie prinzipiell lieber gleich eine große OP vorbereiten, wo sie die Rippen entfernen würden, das komplett im Gesunden rausnehmen würden, sodass sie gar keine Standsbiopsie mehr machen möchten, weil beim Chondrosarkom dauert das wohl ziemlich lange, wenn da was gestanzt wird, bis du das, das wird irgendwie, der Knochen, das Stück wird dann entkalkt und das dauert dann bis zu 7 Wochen, bis da Ergebnisse rauskommen.
Um Gottes Willen.
Und deswegen haben die gesagt, das hat keinen Sinn, wir würden gleich lieber das komplett rausholen und sie bleiben jetzt einfach hier, wir machen die nächsten 2-3 Tage die ganzen Voruntersuchungen für die große OP und terminieren dann gleich die große OP. So, und dann hatte ich halt noch so gefragt, ja, was geht man denn jetzt aus? Gut, dann wollte der Chefarzt mich wohl auch ein bisschen beruhigen und sagte so lapidar, naja, wir gehen jetzt erstmal vom Guten aus, ne? So, und das habe ich mir so ganz dolle eingerahmt. Gut, im Nachgang war da wohl die Meinung schon vorher auch eine andere, aber gut, so sagte er halt mal. Dann kam aber alles anders, weil nachts stürzte ein Pfleger in unser Zimmer und fragte, wer denn die Dame ist. Das war dann ich, sagte, ich muss sie hier rausholen. Ihre Zimmernachbarin hat Corona. Wir haben den Test jetzt erst ausgewertet und sie müssen hier raus. So, oh, dann wurde ich in der Nachtnebelaktion irgendwo in ein Nebenzimmer gebracht. Es war Winter, wie gesagt, Mitte Dezember. Mhm. Es war eisekalt, es ist egal, aber gut. Ich wurde dann da rausgeholt. Die Nacht war für alle vorbei. Für meine ehemalige Zimmernachbarin, für mich auch. Die war natürlich auch furchtbar aufgeregt. Und ja, im Endeffekt war es dann so, dass am nächsten Morgen die Ärzte bei mir waren, gesagt haben, also wir bleiben bei der Geschichte, dass wir die große OP vorbereiten. Aber da sie jetzt Kontaktpersonen ersten Grades sind, dürfen wir sie nicht weiter behandeln. Sie müssen nach Hause.
Oh nein.
Ja, dem war dann so. Das heißt,
aber es war eh Wochenende,
oder?
Na,
das war ein Donnerstag dann, glaube ich. Genau.
Okay.
Ja, also ja, es kam dann das Wochenende. Sprich, ich bin dann praktisch komplett unverrichteter Dinge nach Hause. Sie haben dann gesagt, okay, da müssen Sie halt einen Tag vor der großen OP rein, da müssen wir halt da diese ganzen Voruntersuchungen dann machen, ne? Statt wie jetzt geplant in Ruhe. Ne? Naja, und dann war dann praktisch ein OP-Termin in dem, ich habe dann einen Abschlussbrief noch bekommen, da war dann ein OP-Termin für Anfang Januar festgesetzt. Wie gesagt, das war dann mittlerweile ja kurz vor Weihnachten. Und in dem Abschlussbrief stand dann schon auch Chondrosarkom, ne? Also der Verdacht auf Chondrosarkom. Also da habe ich das dann erstmal so richtig wahrgenommen, wo ich dachte, aha, so einerlei ist es jetzt doch nicht, aber okay. Und im Endeffekt war dann das Problem, dass ich nicht Corona bekommen durfte, weil da die Lunge bei mir bei der OP mit flachgelegt werden sollte, damit die nicht stört, hätte ich keinen Infekt vorher haben dürfen und Corona schon gar nicht, weil dann hätten sie die OP sowieso 7 Wochen schieben müssen. Das heißt, ich habe dann zu Hause gesessen und habe gedacht, okay, überall ploppte Corona hoch vor Weihnachten. Ich drehe durch. Also ich bin immer jemand, ich versuche mir dann immer selbst zu helfen, habe ich dann tatsächlich nochmal in der Klinik angerufen, habe gesagt, Leute, das schaffe ich nervlich nicht bis Januar. Bis dahin bin ich ein Frack, ich muss früher drankommen. Und das ist jetzt das, was ich sage. Also diese Ärzte in der Klinik, die waren top. Also die haben dann gesagt, okay, wir gucken, was möglich ist, weil es war dann für die klar, für mich noch nicht, dass die plastische Chirurgie auch mit an Bord sein musste. Das kann ich dann gleich nochmal erklären, warum. Also das heißt, die hatten ein riesen OP-Team, was die auf die Beine stellen mussten. Ja, auf jeden Fall haben sie dann gesagt, okay, wir checken ab, wir melden uns. Dann haben die mich dann angerufen und sagen, okay, wenn Sie am 23. Dezember den ganzen Tag von frühmorgens ab hier alle Untersuchungen durchlaufen möchten und können, dann können wir sie am 27. Dezember operieren. Gut, dann habe ich gesagt, super, weil ich wollte es auf jeden Fall im alten Jahr hinter mich bringen. Habe ich gesagt, mache ich, kriege ich hin. So, und dann war es aber so, dass mir einfiel, dass ich seit 2 Jahren schon einen Knubbel an der Schulter hatte. Und meine Hausärztin immer gesagt hat, ach, das ist nichts. Und mir das aber dann so einfiel, wie das dann so ist, der Gedanke ließ mich nicht los. Also habe ich gedacht, das muss ich denen auch nochmal mitteilen da. Ne? Warum ich auf den Trichter kam, weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich gedacht, ich muss es nochmal mitteilen. Nein, dann hatte ich eine Hausarztpraxis angerufen, haben die gesagt, ach, sagen Sie das einfach am 23. Oder die hatten da, glaube ich, dann angerufen. Dann hieß es, ich soll es am 23. Dezember halt mal kurz zeigen.
Also den Knubbel hattest du noch an der Schulter?
Genau, den hatte ich an der Schulter, weil meine Hausärztin immer gesagt hat, ach, das ist nichts, da machen wir nichts. Ne? Da hast du dann eine OP-Naht und wer weiß, es heilt nicht gescheit und wenn das nur um Schönheit geht, stelle ich nicht so an, ne? Alles gut, ne?
Hat man das denn doll gesehen?
Ja, nein, also ich würde auch sagen, so 2 Zentimeter Durchmesser und halt hier direkt vorne an diesem Schulterkopf, ne? Also ich meine, optisch war es nicht so das Highlight für mich als Frau. Es haben viele gar nicht wahrgenommen, aber man selbst sieht es halt dann immer, wenn man in den Spiegel schaut. Naja, auf jeden Fall war ich dann am 23. Dezember dort und habe dann, also es war dann immer der Chefarzt und der Oberarzt, die mit mir dann gesprochen haben, die kamen dann beide und dann habe ich, die mir erklärt, was dann an dem Tag alles, was ich durchlaufen müsste und habe dann erstmal meinen Knäuel an der Schulter gezeigt. Ja, dann sind die erstmal aus allen Wolken gefallen. Ja, also stopp, jetzt würde alles anders laufen, weil das könnte ja eine Metastase sein.
Ja.
Und das könnte ja ein Hinweis sein. Von daher, also Sie müssen erst den Knäuel aus der Schulter rausholen.
Also hat dein Arzt dann da schon mal das Wort Krebs oder Sarkom oder irgend sowas in den Mund genommen? Weil Metastase, ich weiß nicht, gibt es auch Metastasen bei gutartigen Tumoren?
Nein, bis dahin war nichts. Aber ich sag mal, da die ja wahrscheinlich auch auf dem Chondrosarkom Richter schon waren, wo ich ja noch nicht abgeholt war, war das für die halt, dann wäre das ein wichtiger Hinweis gewesen. Ne?
Ja klar, logisch. Ja. Also ich stolpere so ein bisschen darüber, dass dein Arzt dir das erst gesagt hat, ach na ja, wir gehen vom Gutartigen aus. Ich finde irgendwie, das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass man mit den Patienten ehrlich kommuniziert. Und wenn es auf deinem Arztbrief schon so drauf stand, dass es ein Chondrosarkom sein könnte, dann verstehe ich gar nicht, warum du da nicht mit abgeholt wurdest.
Genau, da sprichst du das an, was das ist das Einzige, was ich tatsächlich bemängele an der Thoraxchirurgie, wo ich war. Ich glaube, die haben mich falsch eingeschätzt. Also ich bin jemand, ich hätte gerne vorher die ganze Wahrheit gewusst und hätte gerne mich abgeholt gefühlt bei allen Gedanken. Aber ich glaube, dass eventuell sie in den meisten Fällen vielleicht so besser fahren, indem die Leute, ich sag mal, nicht so tief reinkommen am Anfang, weil natürlich, der hat ja schon vorher gesehen, wie mir die Kinnlade beim Erstgespräch runtergefallen ist. Vielleicht hat er auch Angst gehabt, ich werde hysterisch, keine Ahnung, oder breche zusammen. Ich weiß es nicht, aber tatsächlich, das ist was ich in dem ganzen Verlauf, also jetzt auch bei den Vorgesprächen der OP, ich wurde nicht genug abgeholt, weil das dann auch für mich im Krankheitsverlauf nachher noch eine große Rolle gespielt hat, wie ich mental darauf mich vorbereitet habe. Und das war halt das Problem, dass das immer alles so klein gemacht wurde, aber im Endeffekt war es eine Riesengeschichte. Und ich sag mal, im Endeffekt habe ich vorgegaukelt gekriegt oder habe ich es auch missverstanden. Ich will es jetzt nicht alles abschieben, aber ich sag mal, ich habe vorgegaukelt gekriegt, ich muss einen 5-Kilometer-Lauf machen und im Endeffekt bin ich aber einen Marathon gelaufen. Und das ist für mich mental eine andere Nummer, ne, mich darauf vorzubereiten. Absolut. Und das ist das, was ich tatsächlich auch bemängel. Aber es ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau, weil tatsächlich ansonsten ich wirklich dort immer wieder jetzt auch positive Erfahrungen im Nachgang gemacht habe. Deswegen möchte ich das jetzt nicht böse reden. Ne? Aber für mich wäre es besser gewesen. Ja. Ich wäre von Anfang an mit den Tatsachen betraut gewesen und man hätte mit mir offen gesprochen. Aber vielleicht war ja, ich weiß es nicht, wie klar es für die Ärzte war. Vielleicht sage ich auch nur, es war wahrscheinlich schon relativ klar. Ich weiß es nicht. Ich meine, man muss bedenken, ich habe da einen Durchmarsch gemacht. Die haben mich ruckzuck überall durchgeschleust. Vielleicht lag es auch einfach an dem, dass ich so schnell da durchgeschleust wurde. Ne? Ich meine, wie schaffst du das heutzutage innerhalb, ich sag mal, theoretisch innerhalb von 3 Wochen unter dem Messer zu liegen mit so einer großen Sache?
Ja, wobei ich das aber trotzdem... Also ich stoße mich da dran, weil ich finde, es geht um deinen Körper. Wie kann es sein, dass jemand anders für dich entscheidet, inwieweit du aufgeklärt wirst und inwieweit du damit ins Boot geholt wirst? Also das finde ich persönlich
irgendwie... Das stimmt, ich habe da auch wirklich lange mit gehadert. Und ich habe tatsächlich auch in der Reha dieses Thema nochmal aufgerollt dort, weil das mich sehr stark mental belastet hat. Das stimmt.
Ja.
Weil ich halt jemand bin, ich entscheide gern über mich und natürlich. Ich möchte auch wissen, für was ich meine Kraft einteilen muss und für wie viel. Weil ich bin jemand, ich gehe mit Volldampf voraus und dann ist es halt ein Unterschied, ob du mal 2 Wochen durchhalten musst oder ob du vielleicht ein halbes Jahr oder länger durchhalten musst.
Ja, absolut. Okay, lass uns mal weitermachen an der Stelle, wo du quasi dann am 23. da die Untersuchung machen lassen hast und diesen Knubbel an der Schulter gezeigt hast.
Genau, also dann war groß Tohuwabohu und dann hieß es, okay, also dann machen wir jetzt alles wieder anders. Sie kommen am 27. Dezember, wir operieren die Schulter und dann kommen Sie am 9. Januar, also sprich der ursprüngliche Termin und dann machen wir da die große OP wie geplant. Ja, und dann saß ich vor den Ärzten und habe gesagt, nee, das geht so nicht. Habe ich gesagt, das schaffe ich so nicht. Also es ist mir egal wie, aber es muss alles schneller gehen und wenn sie alles an einem Tag machen. Na, dann sind die wieder abgetrabt, weil die sich halt immer mit der plastischen Chirurgie auseinandersetzen mussten. Da wusste ich ja noch gar nicht, warum. Ich dachte, die wollen nur wegen der schönen Narbe das mit denen immer abstimmen. Da war ich aber auf dem falschen Trichter. Und naja, auf jeden Fall kamen sie dann wieder. Okay, 27. Dezember, Schulter-OP. Sie bleiben drinne, wir machen direkt den Schnellschnitt. Ist das keine Metastase? 28. Dezember, große OP. Sollte das am 27. eine Metastase sein, müssen wir sowieso sehen, wie es weitergeht. Mhm. Ne? So, habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. Die haben dann gesagt, okay, wir können das bei Ihnen machen. Ich war bis dato immer recht sportlich unterwegs und wie gesagt, war so ganz gut aufgestellt. Von daher haben die gesagt, es ist okay, das geht bei Ihnen, ist kein Problem. Ich habe gesagt, ja, Hauptsache alles im alten Jahr und Hauptsache ratzfatz alles durch. Mhm. Ne?
Ich habe noch eine Frage, Claudia. Gut. Hm? Warum sind die davon ausgegangen, dass das an der Schulter eine Metastase ist, wenn du das doch als erstes hattest?
Ja, es kann ja sowieso noch im Körper auch irgendwo was anderes schlummern. Man weiß ja nicht, was. Ja gut, man weiß ja nicht, seit wann dieses, wenn es dann ein Schondrosarkom ist, seit wann es gewachsen ist. So Schondrosarkome wachsen unter Umständen über Jahre.
Aber warum sind die davon ausgegangen, dass das an der Rippe der Haupttumor ist?
Nee, ausgegangen sind sie davon nicht, aber sie haben ja gesagt, also es könnte ja auch sein, dass im Körper sonst noch irgendwo was ist, ne? Deswegen wollten sie ja erst wissen, was das ist an der Schulter.
Okay, aber hast du denn zum Beispiel so eine Knochenzintigraphie oder irgend sowas bekommen, wo man ja im Zweifel Knochenmetastasen und so weiter ja schon sieht?
Nee, im Vorfeld jetzt da gar nichts mehr. Ich hatte nur das CT, also ein Röntgenbild bei der Hausärztin, ein Ultraschall hatten wir gemacht, das CT und das MRT, das waren die Befunde, sage ich mal, worauf die sich dann berufen haben oder die Bilder.
Okay, erzähl gerne weiter.
Ja, dann hatte ich diesen Mammutsmarsch am 23., wie gesagt, also zeitlich war alles klar. Dann hatte ich das erste Aufklärungsgespräch. Also es war immer so von die Rede, dass diese befallene Rippe raus müsste und vielleicht noch ein kleines Stück von einer anderen Rippe. So, aber bei diesem Aufklärungsgespräch habe ich dann erfahren, dass die 3 Rippen bei mir rausnehmen möchten. Das heißt, da hatte ich dann das nächste Aha-Erlebnis. Da bin ich immer kleiner geworden in meinem Aufklärungsstuhl da. Naja gut, das habe ich dann auch noch geschluckt, weil ich gedacht habe, okay, du bist jetzt hier in dem Film und jetzt musst du da bis zum Ende irgendwie mitspielen. Das ist nun mal so. So, dann bin ich, wie gesagt, die ganzen anderen Maschinerien abgelaufen mit Herz, Lungen, Test, bla und plupp. Das habe ich dann alles absolviert und es hieß, Sie müssen unbedingt zur plastischen Chirurgie zum Aufklärungsgespräch, weil wenn Sie das heute nicht abgeschlossen haben, können wir nicht operieren, weil Sie unbedingt da. Ich dachte, als was will der denn als mit diesem blöden plastischen Chirurgie? Ne? Mhm. Also ich meine, wie gesagt, ich war da echt ein bisschen naiv und blauäugig, weil ich dachte dann immer noch, naja, die müssen da halt ein bisschen mitmachen und dann gucken die, dass das hübsch aussieht nachher. Ne? Ich meine, ist ja dann auch an der seitlichen, ich meine, ist ja schön, wenn das dann auch nett aussieht. Ne? Ich meine, ich bin jetzt eigentlich so ganz gut in Schuss gewesen, von daher dachte ich, ah ja, die wollen sich dann auch Mühe geben.
Ja.
Ne?
Na, wobei 3 Rippen ist ja schon, hört sich ja schon echt nach einer krassen Hausnummer an. Ne? Wenn ich mir vorstelle, 3 Rippen hier von meinem Rippenbogen weg, dann stimmt doch die Haltung und das alles gar nicht mehr, oder?
Ja, das war mir da, aber in dem Moment, ich war so im Schockzustand, wie ich auf einmal diese 3 Rippen, wie gesagt, dann vorher noch das mit der Metastase, also das lief ja dann alles wie ein Film bei mir ab, ne? Und dann war ich dann zum Schluss, wie gesagt, bei der plastischen Chirurgie angesiedelt und dann sollte ich dann halt Oberkörper frei machen und da war dann auch wieder der Chefarzt, also ich hatte es da immer mit Chefärzten zu tun, hat mich aber auch noch nicht stutzig gemacht in dem Moment und eine Oberärztin und die haben dann alles geguckt und ich sollte mich rumdrehen, die haben am Rücken geguckt und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, was gucken Sie denn als, die haben dann Bilder gemacht und sich diskutiert da und was weiß ich, sie hatten dann aufgezeichnet, wo meine Stelle ist und Bilder gemacht, sag ich, was gucken Sie denn da als, um was geht's denn jetzt eigentlich? Ja, und dann ist die Bombe geplatzt, dann haben die mir gesagt, ja, also es wird ja ein großer Defekt sein, also es wird ja viel rauskommen mit den Rippen, ja auch die ganze Brustwand an der Stelle, die Muskulatur, die Faszien. Somit liegen die inneren Organe frei und die Rippen, die normalerweise schützen, sind ja dann nicht mehr da. Und deswegen werden wir den Rückenmuskel, den Latissimus dorsi, das ist der größte Muskel im Körper, werden wir den Rückenmuskel hinten entnehmen. Also wir schneiden dann oben im Schnitt und unten über dem Gesäß, dann entnehmen wir den und transplantieren den praktisch dann als neuer Leberschutz, Lungenschutz auf die Seite.
Was?
Und dann ist mir nichts mehr eingefallen. Also da war ich mehr als geschockt. Ich habe dann gesagt, wie soll das denn weitergehen? Sage ich, ich mache Sport, ich jogge. Ich meine, gut, mir fiel dann auch nichts Besseres ein als Argument. Ja. Aber ich war so geschockt. Ich so, wie gesagt, mir haben da echt die Worte gefehlt. Ich war völlig geschockt. Ich meine, noch zudem, ich war ja alleine an diesem Tag dort unterwegs, weil ich wusste ja nicht, dass das alles auf mich zukommt. Also ich war dann einfach nur noch in Schockstarre. Die haben dann gesagt, ja, aber wir haben da gute Erfahrungen mitgemacht und wir müssen ja die inneren Organe schützen und sie können danach auch wieder, das merken sie gar nicht, das merken sie nur als Leistungssportler. Und also die haben mich dann versucht zu beruhigen. Also ich war nur noch im falschen Film unterwegs im Endeffekt.
Ja, ja. Oh, oh Gott, das klingt so gruselig.
Ja. Und das war auch die letzte Station an diesem Tag. Sprich, ich habe dann meinen Mann angerufen und habe gesagt, du kannst mich jetzt abholen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich dann heimgekommen bin. Das war alles wie im Film. Und das war am 23. Dezember, muss man dazu sagen. Meine Tochter studierte außer Haus. Die war an dem Tag für Weihnachten nach Hause gekommen. Und ich stand da nur noch rum wie Falschgeld, ne? Ich habe gedacht, bitte lass mich doch jetzt einfach hier aus diesem Film aussteigen.
Ja.
Gut, ja, jetzt galt es dann Weihnachten irgendwie zu überstehen, ohne Corona-Infekt, ohne nervlich zusammenzubrechen. Das war dann schon eine Herausforderung für mich, sage ich ehrlich. Ich habe da einfach versucht, irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen und habe gedacht, hoffentlich ist es bald, das war dann der 27. Dezember, war dann Dienstag, hoffentlich ist es bald Dienstag. Ne? Hm. Also ich habe mir diesen Tag herbeigesehnt, weil ich einfach nervlich nicht mehr konnte. Ne? Also
Du wolltest es einfach hinter dir haben.
Ja, ja, ja. Das war eine schlimme Zeit und das war auch wirklich so, wo ich dann danach auch zu meinem Mann gesagt habe, jetzt weiß ich, warum die plastischen Chirurgen mich noch unbedingt aufklären sollten. Ne? Hm.
Hast du dich denn in den Tagen, bis dann der 27. Dezember kam, hast du dich belesen, hast du recherchiert, hast du darüber gesprochen?
Also ich habe nicht viel gelesen darüber. Ich bin normal ein Googler, aber das habe ich da tatsächlich, ich war wie gelähmt. Ich habe einfach versucht, so die Weihnachtstage irgendwie so zu durchleben, habe meine Familie alleine zu essen gehen und Kirche geschickt, weil es war ja zu gefährlich, dass ich mir irgendwo noch was einfange. Ja, ja. Das heißt, ich hatte dann auch die Phasen für mich, Also wie gesagt, meine Familie hat mich ja da schon auch mit bekleidet und aufgefangen. Ich habe auch ganz liebe Freundinnen, die da schon auch eng an meiner Seite waren. Und sage ich mal, wo ich mich dann im Endeffekt auch in der Phase ausheulen konnte. Wobei natürlich, klar, jeder war ja mit Weihnachten beschäftigt. Ne? Also man will ja dann auch nicht permanent irgendwo, ja, ich sag mal, seinen Kram da immer wieder aufs Trapez bringen, weil ich will ja nicht allen Weihnachten rauben, ne, sag ich jetzt mal. Ne? Also das war eine ganz, ganz blöde Zeit. Geschlafen nicht mehr, essen konnte ich natürlich auch nichts. Also ich war wirklich wie ferngesteuert, ne, im falschen Film einfach.
Hm. Ja, absolut verständlich. Also wirklich. Der 27. kam dann.
Ja, dann ging's los, genau. Ich bin dann direkt morgens einberufen gewesen und ich war kaum da. Da hieß es, Sie sind die Erste, es geht los, ziehen sich um. Gut, das war dann auch gut. Also wie gesagt, ich habe dann auch noch so ein Narkosetrauma, weil ich hatte eine einzige OP im Vorfeld. Das war eine Schilddrüsen-OP und da hat das irgendwie mit der Narkose nicht so gut geklappt. Und dann hatte ich schon im Vorfeld gesagt, hier Leute, ich habe da so einen blöden Moment gehabt damals, aber das war echt so göttlich und super, wie die das gemacht haben, das muss ich auch wieder sagen. Also es gibt schon auch sehr viel einfühlsame Schwestern und Pfleger und so, also das muss ich wirklich sagen. Ja. Also die haben mich alle so gut abgeholt und naja gut, ich war dann eh weggebeamt, dann haben die das an der Schulter gemacht und dann war auch relativ schnell klar, das ist keine Metastase. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht warum, aber ich kann es gar nicht sagen, aber ich meine klar, es hätte mich doch dann umgehauen, aber ich habe nicht mit gerechnet, dass die sagen, dass es eine Metastase ist. Ich entweder wollte ich es nicht damit rechnen oder es war eine Vorahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war dann tatsächlich keine Metastase und es hieß, okay, den nächsten Tag ready, steady, go.
Ja, ja.
Ja, und dann kam der 28. Dezember. Ich meine, gut, dass man diese Nacht im Krankenhaus dann auch schon gar nicht mehr schläft, brauche ich nicht erwähnen. Es war ein Riesentohuwabo. Ich konnte morgens noch mal duschen. Ich habe die Beine dann gewickelt gekriegt. Also alles das, wenn man halt nichts mit Krankenhäusern bisher zu tun hatte, sowieso alles Aufregung ohne Ende. Aber gut, ich hatte eine Freundin, die ist auch im Krankenhaus tätig. Die hat mich ganz gut vorbereitet. Die hat auch gesagt, du danach wirst du Schläuche haben und so. Weil ich meine, das ist wirklich so, wenn man damit nichts zu tun hat, macht man sich keinen Kopf und dann könnte man auch geschockt sein. Ne? Also die hat dann immer so gesagt, du, und ich wusste ja, ich komme auf Intensiv und so weiter und die hatte dann gesagt, du wirst Schläuche haben hin und her Und dann war es halt so, dass es halt hieß, dass ich eine Lungendrainage auch bekomme. Also das heißt, du hast dann danach ja noch, also die mussten bei der OP meine eine Lunge flachlegen, damit die nicht in den OP-Bereich praktisch reinrutscht, dann durch die also indem die sich bewegt. Mhm. Deswegen wusste ich, dass die eine Seite flachgelegt wird in der OP und dass ich dann im Nachgang diese Lungendrainage haben werde, also einen Schlauch raus aus der Lunge mit so einem Gefäß, wo dann die Flüssigkeit abläuft. Und ich wusste das mit der Muskelgeschichte. Und die Muskelgeschichte hat mir die Ärztin dann im Narkoseraum unten noch aufgezeichnet auf dem Rücken. Und dann habe ich gesagt, ich würde mir das so gerne ersparen mit dieser Muskelverlegung, weil das war so der Horror schlechthin. Ja, ne? Ja. Also neben den Rippen, ne?
Schon
ganz klar.
Klar.
Und dann sagte die, ja, aber da geht kein Weg dran vorbei. Und ich habe echt bei der Narkose, ich habe da gelegen, wie die mich dann eingespritzt haben. Dann hat die Ärztin gesagt, ich bin jetzt auch die ganze Zeit bei Ihnen. Das war die von der plastischen Chirurgie. Ich bleibe komplett von Anfang bis Ende und wir sind ein riesen Ärzteteam. Also ich weiß nicht, wie viel, ich habe dann später den OP-Bericht. Also es war scheinbar wirklich eine große Sache, weil es war ein riesen Ärzteteam. Mhm. Also zwei Teams, die plastischen Chirurgie und die Thoraxchirurgen, die haben dann ein riesen Team aufgestellt gehabt, was dann auch wirklich operiert hat. Mhm. Dann hat die da hinten aufgezeichnet und dann habe ich gedacht, oh Gott. Und dann habe ich echt, wie ich in Narkose gelegt wurde, habe ich die ganze Zeit gesagt, bitte, 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 lass nicht alles passieren. Also entweder nicht diese Muskelverlegung oder diese Lungendrainage, lass bitte irgendwas wenigstens wegfallen. Ja. Und so bin ich dann eingeschlafen, sage ich mal. Ne? Ja, und dann bin ich auf Intensiv irgendwann wach geworden. Da hatte ich auch ein Erlebnis, da hatte ich einen Pfleger, das muss ein Engel gewesen sein. Also so ein lieber, lieber, lieber Pfleger, der mich und eine andere Dame in diesem Zimmer betreut hat. Und wir hatten, ich sage jetzt mal blöd gesagt, so einen Spaß in diesem Zimmer. Die Dame neben mir, die war auch frisch aus der OP und wir konnten uns nicht sehen, weil wir beide ja im Bett lagen und keiner sich so recht bewegen konnte. Und wir haben nur gesprochen und wir haben also so viel Witze gemacht. Wir haben so, also was heißt gelacht, was halt so mit Lachen ging nach der OP. Und der Pfleger war so fürsorglich und empathisch. Also das, ich kann Ihnen gar nicht sagen, da war echt ein Engel unterwegs. Und das fing dann schon so gut an und ich hatte dann, man kriegt ja gar nicht so mit, was man alles jetzt hat. Und dann hatte ich dem Pfleger auch gesagt, weil die Dame hatte mir gesagt von der plastischen Chirurgie, also wir werden Ihnen dann auch Schläuche an die Rückenwunden legen müssen, ja, wo der Muskel entnommen wurde, weil das ist eine große Narbe, also es ist eine große Wundfläche, ja, und da muss auch die Flüssigkeit ablaufen können. Und dann habe ich gesagt, weil ich konnte so die Schläuche, ich habe zwar Schläuche gehabt, klar, aber ich konnte jetzt nicht sehen, ob was von hinten vom Rücken her kommt. Dann habe ich gesagt, boah, können Sie mich mal ein bisschen vordrücken und können mal gucken, ob ich am Rücken auch Schläuche habe. Mhm. Also warum ich das überhaupt gefragt habe, weiß ich nicht. Dann hat er mich praktisch hochgehievt so ein bisschen und dann sagt er, nee, da ist nichts. Dann hat er mich wieder runtergelassen und dann habe ich gesagt, jetzt gucken Sie noch mal, habe ich gesagt. Gucken Sie doch noch mal. Und dann sagt er, nee, da sind keine Schläuche. Und ich schon so, oh, echt. Also da war dann so ein kleiner Lichtblick. Hm. Und gut, später habe ich dann erfahren, dass sie tatsächlich, weil die zwar die drei Rippen rausgenommen haben mit Brustwand und Zwerchfell und haben da Netze eingesetzt und haben diesen Muskel aber praktisch nur verschoben. Die haben den praktisch nur hinten am Rücken ein Stück davon abgetrennt und haben nur dieses Stück praktisch seitlich nach vorne geklappt und vorne vernäht im Bauchraum. Also gut, heute weiß ich, dass mir das auch schon reicht. Also das ist leider auch mein großes Manko heutzutage, diese Rückenverschiebelappenplastik, da habe ich zu tun mit. Aber gut, dennoch, ich möchte dann nicht wissen, was die große Geschichte bei mir ausgelöst hätte, ne? Und das war dann auch so, wo ich dachte, oh, ich bin erhört worden. Ich habe dann nur in Anführungsstriche die Lungendrainage gehabt und diese Muskelverschiebelappenplastik und nicht die komplette Transplantation des Muskels, ja.
Dass das überhaupt geht, oder? Ist das nicht der Wahnsinn?
Das ist Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Aber es ist auch beängstigend. Also ich meine, es ist super, dass es das gibt, aber es ist auch schon hart, was da alles so manche Leute auch mitmachen müssen. Ne?
Ich finde das schon allein so gruselig, dass du so ein bisschen Chemie kriegst und dann bist du total ausgenockt.
Ja.
Weißt du? Also schon das, also bist du ja überhaupt nicht mehr Herr deiner Sinne von jetzt auf gleich.
Ja, und ich muss aber auch sagen, es war auch dann, wie ich dann auf der Intensiv war, ich musste dann ja eine Nacht auch dort bleiben, ich war so voller Adrenalin, einfach weil ich wusste, ich habe es hinter mir, ne? Dieses einfach, ich habe es hinter mich gebracht.
Ja.
Das war so das Wichtigste, was ich erreichen wollte, ne? Weil ich dachte, okay, jetzt auf die Füße zu kommen, das schaffst du. Ne? Da bin ich straight bei sowas, ne? Das schaffst du. Das hast du jetzt wieder in der Hand, ne? Aber das musste ich ja machen lassen, ne? Und deswegen, das war für mich so ein Schub, okay, das ist der erste wichtige Schritt und alles andere läuft jetzt wieder.
Also dir wurden die drei Rippen komplett entnommen oder nur ein Stück? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also die untersten zwei, die sind nicht vorne mit verbunden am Brustbein. Ja. Das heißt, die wurden praktisch bis auf so einen ganz Mini-Stumpf, wurden die komplett entnommen. Und dann die nächste Rippe, die 10. Rippe, ist praktisch dann auch vorne verbunden. Das ist die erste Rippe, die dann komplett verbunden ist. Und da haben sie praktisch nur am Anfang und am Ende ein kleines Stück stehen gelassen und das mittlere Stück ist praktisch rausgekommen.
Wie? Das stimmt, die sind ja miteinander, die sind ja auf der einen Seite mit dem Brustbein verbunden und auf der anderen Seite alle miteinander?
Ja, oder? Hinten dann praktisch, ne? An der Wirbelsäule ja, mit. Ja. Und so haben diese Enden ja auch Halt praktisch.
Genau.
Und darüber wurde auch dieser Muskel verlegt und der wurde auch wohl mit diesen Rippen vernäht dann irgendwie. Also das wurde alles, also da wurde ja dann noch, ich habe dann, wie gesagt, ein Stück vom Zwerchfell noch rausbekommen, weil das alles so weit eingewachsen war. Das heißt, der Arzt hat mir dann im Nachgang gesagt, er war bis in der Bauchhöhle drin und dann haben die im Zwerchfell noch ein Netz verlegt und haben dann praktisch auf der Seite auch ein Netz verlegt und diesen Rückenmuskel dann auch noch als Schutz darüber, ne? Weil du sonst halt die Leber ja nicht mehr geschützt hast und auch die Lunge im Endeffekt, ne? Ein Teil davon.
Ja. Wann hast du denn erfahren, was jetzt das Ergebnis der Untersuchung dieses Knubbels war?
Ja, das war bei mir dann auch nochmal interessant. Also ich hatte dann diesen Oberarzt von dieser Thoraxchirurgie. Das war so mein liebster Ansprechpartner, sage ich jetzt mal. Also der hat so viel Empathie gegeben, wie er konnte. Und ich habe mir da das alles rausgezogen, was für mich dann irgendwie rauszuziehen war. Aber ich mochte den, ne? Der war immer ehrlich und straight und das war für mich okay, ne? Und der hat mir dann anfangs auch gesagt, also der hat gesagt, das war alles so verbacken, sagt er, also sein Radiologe oder sein Pathologe in der Klinik, in der Thoraxchirurgie, der war sich nicht ganz sicher, deswegen haben sie jetzt nochmal alles nach Berlin zum Pathologen geschickt, der dieses Gewebe nochmal sollte das nochmal prüfen und dann sagt er aber, egal wie es ist, weil ich habe dann gesagt, von was gehen Sie aus oder irgend sowas, weil man will ja dann immer noch das Gute hören. Dann sagt er, naja, es war so verbacken alles, also er geht eher davon aus, dass es ein Chondrosarkom war. Und dann ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil ich bis dahin ja immer noch gesagt habe, boah, solange ich nichts anderes höre, gehe ich vom Guten aus. Ne?
Ja, ja.
Und dann hat es mich schon mal gerüttelt und dann hat er aber gesagt, ja, also ich bräuchte jetzt gar nicht da traurig sein. Also ja, sie haben das so großflächig operiert und nicht umsonst haben sie das so operiert, weil bei so einer Geschichte, auch deswegen hätten sie nicht rausgestanzt, sondern lieber gleich im Gesunden alles entfernt mit Sicherheitsabstand und dann kann kommen, was will an Ergebnis, sie sind auf Nummer sicher.
Ja.
So sagte er mir, ne? Also so von wegen, ich soll mir jetzt keinen Kopf machen, es ist raus. Egal, ob es jetzt bösartig ist oder nicht, es ist raus. Gut, ich meine, ich brauche dir jetzt nicht zu sagen, dass es trotzdem für mich einen Unterschied gemacht hätte, wenn es gutartig gewesen wäre. Aber gut, er sagte dann, das wird eingeschickt. Also es wurde nach Berlin nochmal alles geschickt. Und ich wusste auch, dass das ein langer Prozess ist in Berlin, dass es da irgendwie dann entkalkt wird und dass es, wie gesagt, diese Wochen auch braucht, bis da ein Ergebnis kommt. Dann war aber das Problem, dass meine Gewebeprobe auf dem Postweg abhanden gekommen war.
Oh nein. Ach Gott.
Das hieß dann, also egal jetzt wie, wir gehen jetzt einfach von aus, dass es ein Chondrosarkom war. Mhm. Es tut ja jetzt eh nichts zur Sache. Das war natürlich für mich noch blöder, weil ich bin ja jemand, ich wollte das jetzt wissen.
Ja, klar.
Irgendwann war die Probe wieder aufgetaucht. Ja, und somit hat sich das dann, ich glaube echt bis Mitte, Ende Februar rausgezogen, bis ich dann endgültig die Info hatte, es ist tatsächlich ein Chondrosarkom gewesen und aber ein Low Grade, also das niedrigste Stadium, hochdifferenziert. Ich meine, das ist immer so auch so eine Schönrederei, aber ich rede es mir natürlich jetzt auch schön, dass ich sage, okay, wenigstens ein Low-Grade, also ein hochdifferenziertes, also sprich, es war in sich noch verkapselt. Aber gut, irgendwann ist man dann vielleicht schlauer, ob das jetzt gut oder ob das mir das Leben rettet oder nicht. Ne?
Ja. Und hat das denn irgendwelche Auswirkungen auf eine weitere Therapie, ob das jetzt ein Sarkom ist oder eben nicht?
Also beim Chondrosarkom ist es so, dass man halt möglichst das per OP komplett entfernen sollte im besten Fall. Das ist die beste Maßnahme, weil ein Chondrosarkom nicht so gut auf Bestrahlung oder Chemo anspricht. Mhm. Das heißt, die erste Wahl ist immer Resektion mit sicherem Abstand gewinnen. Ne?
Ja.
Und das ist so also die beste Lösung dafür. Und das wurde ja bei mir so gemacht. Das heißt, ich habe dann dementsprechend auch keine anderen Therapien mehr gehabt.
Okay, das heißt also, du hast jetzt in Anführungszeichen nur noch mit den Nachwirkungen der Operation zu tun und nicht mehr
genau.
mit, also ich meine, so eine Bestrahlung kann ja auch sehr zermürbend sein. Das ist ja gut, also dass es dir erspart geblieben ist, ne?
Genau so, ja. Also erst hadert man, weil man denkt, oh Gott, aber vielleicht wäre es dann sicherer gewesen. Also dann überlegt man auch, ob man das Fass nochmal aufmacht und sagt, hier wäre das nicht besser und hin und her. Aber prinzipiell, glaube ich, möchte das auch keiner umsonst gemacht kriegen. Es ist gut, dass es diese Möglichkeiten gibt und es ist für viele auch wichtig. Aber ich meine, es geht da keiner einfach mal im Spaziergang durch.
Ja,
ne? Von
ja.
daher ist es schön, wenn man sich's ersparen kann, aber natürlich nur, wenn es dann auch zielführend nachher ist.
Ja, natürlich,
ne?
Absolut. Ja. Was hat denn dir diese Operation jetzt hinterlassen, sage ich mal? Also was hast du denn, du hast nämlich gesagt, so ganz ohne war das ja natürlich auch nicht. Merkst du jetzt noch was davon oder ja, hat sich dein Körper da, ich meine, es ist ja jetzt doch schon ein bisschen her, hat sich dein Körper davon erholt?
Also es ist jetzt 2,5 Jahre her und mein größtes Problem war, dass ich das so vermittelt bekommen habe, na ja, wir holen das raus und dann können Sie ein ganz normales Leben führen, ne, so ungefähr. Sie können dann auch wieder joggen, alles, ne, so ungefähr. Also sprich, es wurde da wirklich kein Elefant draus gemacht, ne? Also es war alles so easy going, ne? Also so machen wir mal eben schnell, ne? Deswegen habe ich dann auch wirklich laienhaft gedacht, okay, wenn die das so locker nehmen, dann musst du hier nicht einen Elefanten draus machen, dann wird es scheinbar easygoing sein. Ne? Also so habe ich einfach mal vertraut, was eigentlich so nicht meine Art ist. Ne? Also das heißt, im Vorfeld habe ich dann schon gedacht, na, wenn die das so locker machen, dann glaubst du einfach mal da dran. Ne? Und dann war aber dann im Nachgang, also tatsächlich, ich musste dann auch zur Punktion hin. Also ich hatte dann etlichst mal Wundflüssigkeiten. Also ich bin da die ersten Wochen immer wieder in die Kliniken, musste da Wundflüssigkeit punktieren lassen, was dann auch eine gewisse Gefahr birgt, dass da Bakterien reinkommen. Aber ist egal, es lief alles gut. Aber ich war halt mental ziemlich im Loch, weil ich dann erst mal gemerkt habe, dass ich für mich in dem Moment körperlich ein Frack war. Ne? Also ich meine, die Optik ist die eine Sache. Du hast eine riesen Narbe auf der Seite. Du hast da einen verlegten Rückenmuskel. Das heißt, die eine Seite sieht nicht aus wie die andere Seite von deiner Taille. Ich meine, das ist mal zweitrangig. Wie gesagt, es gibt da viel Schlimmeres. Aber dennoch möchte ich es halt ansprechen. Das hat mich trotzdem belastet. Ne? Und es war halt so, dass ich natürlich bewegungstechnisch auch eingeschränkt war, ne? Also ich habe Schmerzen gehabt, dieser Muskel, der zog an mir, als ob mir einer da ein riesen Gummiband seitlich hingeschnürt hat, vorne und hinten festgenäht hat und permanent einer mir die Seite zusammenschnürt. Und das hat dann mich auch recht mürbe alles gemacht, weil ich dachte, ey, easy going, du gehst heim und dann ist alles gut so ungefähr. Und so war es halt nicht, ne? Ich hatte dann auch noch Physio mir dann mal verschreiben lassen und da fängt es dann auch an, dass meine Hausarztpraxis mich so nicht mehr unterstützt hat. Also da, auch da war das alles so, naja, ist doch jetzt alles gut, sie sollen operiert und jetzt, ich sage jetzt mal bösartig, stellen sich nicht so an, ne? Also da ist überhaupt irgendwie nicht mehr auf mich eingegangen worden, mehr oder weniger. Es wurde dann immer schlechter eigentlich. Also ich habe dann auch nur die notwendigsten Termine. Ich meine, ich war so schon niemand, der zum Arzt gerannt ist. Aber klar, wenn man irgendwie nicht so aufgefangen wird, dann vermeidet man das noch mehr.
Ja.
Und ja, ich habe dann immer so ein bisschen um alles gebettelt. Ne? Wie gesagt, also von wegen hier mal Physio und hin und her. Und jeder Physio hat gesagt, um Gottes Willen, es muss. Der Rückenmuskel ist der stärkste Muskel. Der schnürt sie ein und sie müssen den dehnen. Und ja, so war das. Ich bin dann auch nach 7 Wochen schon wieder arbeiten gegangen. Weil ich auch in den Alltag zurück wollte. Gut, im Nachgang ist man immer schlauer, aber gut, so war es halt nun mal.
Ja, ja.
Ich wollte halt gern meinen Alltag zurück und bin auch ganz früh dann auf den Beinen gewesen. Ich hatte dann immer das mit den Ärzten abgestimmt, darf ich spazieren gehen? Ja, ja, sage ich ja, aber ich meine jetzt auch lange spazieren gehen. Also ich bin ja so, ich bin Jogger generell schon seit vielen Jahren, also, und habe gesagt, ja, darf ich auch 10 Kilometer spazieren gehen, ne? Weil ich dachte dann, oh, ich wollte ja nichts falsch machen, und dann dachte ich nicht, dass dann Missverständnis dann auftritt. Und dann durfte ich das aber, das heißt, dann bin ich dann walken gegangen und irgendwann durfte ich dann auch joggen. Aber es war halt immer meine Muskelgeschichte, die ich nach wie vor gespürt habe, ne? Und das hat sich halt auch im Heilungsprozess immer wieder verändert. Das heißt, du hattest auch immer wieder Angst und hast gedacht, oh Gott, ist da jetzt wieder was? Weil jetzt fühlt es sich ganz anders an. Und das ist das, was mir mental halt sehr viel Sorgen immer bereitet hat, nicht zu wissen, weil ich habe vorher ja nichts davon gespürt gehabt, außer diesen kleinen Hubbel, den ich gesehen habe. Also ja. Ich war bis zum letzten Tag, sage ich mal, joggen gewesen. Also ich laufe so 12,5 Kilometer, auch ein bisschen mit Steigung. Also ich bin auch schon Marathons gelaufen. Also ich weiß schon, von was ich da rede. Und ich hatte da keine Leistungseinschränkungen. Deswegen hat man ja Angst. Ich habe es vorher nicht gemerkt. Merke ich es jetzt vielleicht auch nicht, ne? Und es ist wieder irgendwas. Und das ist, muss ich sagen, mental so die größte Hürde für mich gewesen und immer noch so dieses Vertrauen wieder, ne? So, also jetzt bleib mal locker, ne? Muss ja nicht immer gleich was sein. Also dieses sich selbst nicht mehr so trauen oder seinem Körper nicht mehr so trauen, das ist so was, was schon mitspielt, ne? Wo ich jetzt auch, wo ich immer gesagt bekommen habe von einigen, du, die Zeit macht da auch viel. Und das muss ich sagen, die Erfahrung mache ich jetzt gerade, es ist jetzt 2,5 Jahre her. Es stimmt wirklich, die Zeit, die dämmt diese Angst so ein bisschen ein. Sie ist nicht weg und die wird wahrscheinlich auch nie weg sein, aber es hilft einem ein bisschen, ja, das auch mal wegzudrängen und nicht sofort, oh Gott, was ist da jetzt wieder, ne?
Ja. Bist du denn danach zur Reha gefahren? Du hattest das vorhin kurz erwähnt. Hat dir das geholfen?
Also ursprünglich wollte ich nicht zur Reha fahren und habe dann tatsächlich relativ spät entschieden. Also ich wurde dann Januar im Krankenhaus entlassen, bin dann erst im Oktober zur Reha gefahren. Weil ich dann entschieden habe, ach komm, ich bin halt auch jemand, ich habe dann hier wieder alles gleich gemacht und ach, das wird schon. Und ich bin halt da sehr strukturiert in allem und auch, also ich sag mal, mein Körper leistet und kann leisten und dann nehme ich das auch an, was er mir bietet, ne? Und dachte, na, vielleicht ist es doch nicht so klug und deswegen habe ich dann doch entschieden, doch nochmal zur Reha zu fahren und vielleicht auch mental einfach nochmal das aufzuarbeiten, weil ich halt mich dann am Anfang sehr, wie du schon sagtest, nicht abgeholt gefühlt habe durch die Ärzte. Und wollte das halt auch nochmal aufarbeiten, weil prinzipiell war ich dankbar für all das. Ich meine, die haben mich da ruckzuck durchgeschleust. Sie haben mich zwischen den Jahren mit so einer großen OP operiert. Die hätten auch sagen können, nee, das machen wir im neuen Jahr, ne? Was sie wünschen, ist schön, aber wir haben hier andere Regeln, ne? Und da bin ich bis heute auch dankbar für. Deswegen will ich das auch nicht böse reden. Aber tatsächlich, ich hätte anders abgeholt werden müssen. Das weiß ich für mich definitiv. Ich brauche Fakten, ich brauche Wahrheiten und dann weiß ich, wo ich mich drauf einzustellen habe. Und für mich war halt dann dieser Schock im Nachgang, weil danach halt nicht einfach alles gut war und weil es dann immer hieß, ja, das war ja auch eine Riesen-OP, was erwarten Sie denn, ne? Da dachte ich mir, ja, das hat mir vorher aber keiner gesagt, dass es eine Riesen-OP ist, ne? Da wurde ich klein gehalten, so von wegen, oh, das machen wir mal schnell, ne? Und das, oder ich habe es so interpretiert, ne? Also das ist auch natürlich, kann ja auch sein, dass ich es einfach falsch interpretiert habe, was ich gesagt bekommen habe. Und von daher, das war mental schon so, wo ich immer so enttäuscht war, wo ich gedacht habe, mein Gott, wieso haben die mich nicht einfach abgeholt und haben mich mitgenommen auf den Weg? Ja. Also die haben mich am Anfang mitgenommen und dann sind die irgendwann abgebogen. Und diese Abbiegung habe ich nicht mitbekommen.
Hast du denn in der Reha das ein bisschen aufarbeiten können?
Ja, das, ich meine, ich war da ja auch ganz unbedarft. Ich dachte, da Wunder, was in der Reha mir Gutes passiert. Also das war natürlich dann, da musste ich auch um diese Stunden betteln. Also körperlich war ich ja fit, zu fit für die Reha. Das heißt, die haben dann immer gesagt, was machen wir nur mit Ihnen? Aber ist ja egal, ich habe gesagt, darum geht es ja gar nicht. Ich nehme hier trotzdem den Sport mit, was ich machen kann. Ich kann ja trotzdem nebenbei noch joggen gehen hier und so, ne? Also das war nie das Problem. Und dann habe ich gesagt, ich hätte halt gern Gespräche. Und das ist wirklich was, wo man dann halt auch echt kämpfen muss in der Reha, dass man das bekommt. Also sprich, da sollten da, also ein Gespräch war dann mal angesetzt, da musste ich schon ums nächste betteln. Also ich glaube, ich hatte dann insgesamt 4 Gespräche, vielleicht 5 Maximum, aber nur mit viel Betteln.
Schade.
Und das fand ich halt schade. Aber die Dame hat mich schon gut mitgenommen, wirklich. Also das war schon für mich mal, ich hatte damit ja auch nie was zu tun vorher. Also ich hatte dann einfach mal so eine Handhabe und für mich war halt immer wichtig, dann auch zu hören, obwohl das ja immer jeder sagt, aber du bist okay, wie du bist und du, das ist okay, wie du denkst. Und du darfst auch ärgerlich drüber sein, dass die Ärzte dich nach deinem Empfinden nicht abgeholt haben. Du kannst ja trotzdem dankbar sein, dass sie alles andere super gemacht haben, ne? Weil das war für mich immer so ein Zwiespalt. Um Gottes Willen, du musst denen dankbar sein, ne? Und was kannst du dir jetzt erlauben, zu denken, boah, die hätten dich anders abholen müssen, ne? Und das war für mich wichtig und halt auch einfach so, ich bin halt jemand, ich bin immer offen damit umgegangen. Also ich musste viel drüber reden, habe auch viel drüber geredet und damit konnte natürlich auch nicht jeder umgehen, ne? Also das war auch schon teilweise schwierig für Leute, aber ich brauchte das auch zum Verarbeiten und brauche das auch heute noch, ne? Also ich mache da kein Hehl draus, was bei mir ist und ich sage auch ehrlich, wer es nicht hören mag und kann, der darf mir das jederzeit sagen, aber ich halte da nicht immer hinterm Berg, weil es gehört zu mir und es beschäftigt mich immer noch.
Ja, absolut verständlich.
Wenn ich irgendwo im Gespräch bin und es kommen irgendwelche Themen auf und dann nehme ich auch dazu Stellung, ne, wenn es ins Gespräch gehört. Ansonsten natürlich nicht, aber also ich brauche das, weil es gehört zu mir und für mich ist wichtig, drüber zu sprechen, weil es ist ein Teil meines Lebens und es beschäftigt mich.
Ja. Hast du denn mit anderen Betroffenen die Möglichkeit gehabt, dich auszutauschen?
Also ich habe halt immer Leute gesucht, die praktisch das auch mit der Rückenmuskelverschiebelappenplastik gemacht bekommen haben, um mal zu hören, wie ist es bei euch, um diese Angst vielleicht ein bisschen zu verlieren. Und da habe ich jetzt nicht so richtig jemand gefunden, der das so hatte wie ich, weil die meisten hatten dann den Rückenmuskel an eine andere Stelle gelegt bekommen. Dann war das wieder halt eine andere Thematik. Und ich habe dann tatsächlich über die Sarkom-Stiftung hatte ich dann Kontakte auch und bin natürlich mittlerweile in diesen WhatsApp-Gruppen von Sarkom, habe mich da auch ein kleines bisschen eingebracht, helfe da so ein bisschen mit, die Sachen zusammenzusuchen, beziehungsweise zu sortieren, wer was hat, damit wir da besser vernetzt sein können auch. Und das ist was, also für mich ist Kommunikation sehr wichtig und deswegen bin ich auch in diesen Gruppen ja aktiv. Wobei ich auch manchmal, es gibt manchmal so Tage, da kommt viel Negatives. Also da muss ich auch manchmal durchatmen und denke, ach, nimm dich mal kurz zurück, ne? Weil es belastet dann schon einen und es gibt wirklich schlimme Schicksale und dann muss man halt auch aufpassen, dass man schon auch noch einen kleinen Abstand wieder dazu bekommt, ne? Weil man leidet mit, das ist auch gut, ist auch okay, aber mein Leben geht jetzt trotzdem hier erstmal weiter, ne? Und von daher, ich bin ein sehr empathiebezogener Mensch, ich muss dann immer gucken, dass ich nicht zu tief drin stecken kann.
Ja, auch absolut verständlich.
Ja, ich hab zum Beispiel einen Physio dann im Nachgang gefunden, aber auch erst ein Jahr nach meiner Geschichte und der hat mich dann tatsächlich ein Dreivierteljahr wöchentlich halb umgebracht. Der hat so spezielle Methoden, wie der mich behandelt hat und das muss ich auch nochmal sagen. Man muss vielleicht dann auch immer nochmal für sich nach der besten Lösung suchen, weil der Physio hat bei mir das Blatt gewendet, sodass ich heute sage, ohne den wäre ich lange jetzt nicht hier, wo ich jetzt bin mit meiner Muskelgeschichte.
Aber hast du dir den selbst gesucht? Also ich meine, man kann ja zur Physio gehen und das selber bezahlen oder man kriegt ein Rezept vom Arzt, ne? Wie bist du an den geraten?
Ich hatte erst die Rezeptvariante und das will ich auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Aber es war dann so schwierig, über meine Hausärztin immer wieder an die Rezepte zu kommen. Und ich bin halt auch jemand, ich habe keinen Bock, um irgendwas zu betteln, ne? Weil wenn ich was sage, ich brauche was, dann brauche ich was, ne? Weil ansonsten habe ich nie was gebraucht. Ne?
Ja.
Und das war mir dann schon zu viel, immer da rumzubetteln. Und ich hatte halt einen Physio, der war früher bei uns hier im Ort. Also ich hatte ja nie was, von daher, ich hatte nur von Nachbarschaften, auch von meinen Eltern, die bei dem waren, immer, die haben immer von dem berichtet, weil der wirklich, also die Leute halb umbringt, aber er weiß genau, was er tut. Und dann war eine Nachbarin, die war immer bei dem, die hat dann immer von mir berichtet, hat er immer gesagt, oh, ich müsste mal zu ihm kommen, so ungefähr. Aber der ist auch total überlaufen. Aber irgendwann kam es dann soweit und dann habe ich mit ihm erstmal telefoniert. Und das ist aber einen, den du privat zahlen musst. Ne? Also da kannst du dann auch richtig Geld lassen. Ich war dann ein Dreivierteljahr jede Woche einmal da. Ich habe das Glück, dass ich es mir leisten konnte. Ich meine, klar habe ich es dann irgendwo anders dann abgezwackt im Endeffekt. Aber gut, ja, das tut nichts zur Sache. Es gibt Leute, die können sich es halt nicht erlauben. Ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich im Geld schwimme, aber es ging halt dann einfach bei mir und habe dann auch die Notwendigkeit gesehen. Und also der hat halt, also das ist halt, der macht nur privat, ne? Ist klar, ich bin ja gesetzlich versichert, von daher habe ich gesagt, okay, wenn ich probiere es jetzt und wenn der mir hilft, dann muss ich das Geld da investieren. Und das habe ich tatsächlich ein Dreivierteljahr lang jede Woche gemacht und bin da mehrere Tode gestorben. Aber also alles, was er vorausgesagt hat, und er sagt auch, dass ich heute noch in der Heilung bin, ne, bei so einer großen OP. Und also der hat dann auch immer die Tiefen mitgekriegt dann zwischendurch, wenn wieder irgendwas anders war, wo ich dann Panik hatte oder wo ein neuer Heilungsprozess dann auch eingeschritten ist. Und der hat mir das immer gut erklären können. Und der bearbeitet mir halt auch heute sporadisch noch. Ich melde mich dann immer bei ihm, wenn ich merke, der Muskel ist wieder so fest alles. Es ist alles so festgezurrt. Und dann gehe ich auch wirklich hin und lasse mich dann von ihm da bezüglich dem Muskel und den ganzen Faszienverklebungen, das ist das große Problem, behandeln. Ja, dann nützt es auch nichts, wenn du verschrieben bekommst, wenn die es halt anders machen und dir diese Therapie in dem Moment, also ich meine, das bringt ja vielleicht andere weiter, aber mir hat es in dem Moment nichts gebracht. Und es ist halt immer auch ein Unterschied, wie aktiv du bist. Ich bin halt jemand, ich bin sehr aktiv, ich fahre viel Bike, ich jogge, ich walke, ich bin gerne den ganzen Tag auf den Füßen und dann ist es halt ein Unterschied, als wenn ich sage, ach nee, ich verbringe gerne meine Freizeit auf der Couch, ne? Dann ist, hast du einen anderen Anspruch halt auch irgendwo, ne?
Ja, absolut, genau.
Und es ist alles richtig, ne? Um Gottes Willen.
Ja.
Aber ich bin halt jemand, ich brauche dies aktiv, ich baue damit auch Stress ab und ich bin quirlig und überhaupt und ich brauche das einfach und ich liebe das auch, ne? Dieses draußen Sport zu machen und so weiter.
Kannst du dich denn jetzt wieder ganz normal bewegen, so wie vorher, oder hast du immer noch irgendwelche Einschränkungen?
Also ich kann, also ein Außenstehender würde nicht sehen, dass ich irgendwelche Einschränkungen habe, aber ich spüre es halt eben. Ne? Also ich kann alles machen, aber ich habe auch noch so ein Zirkeltraining, wo ich mitmache. Da ist halt, wenn da Bauchmuskulatur, da ist bei mir natürlich die Hölle, weil da ist vieles weg an Muskulatur, was ja auch nicht übernommen wird von irgendwas. Also so Sachen gehen halt jetzt nicht mehr. Das ist dann auch schwierig für einen zu akzeptieren, aber da bin ich noch in der Akzeptanzphase. Und aber ansonsten sage ich mal, ich kann alles machen. Ich würde jetzt heute keinen Marathon mehr laufen. Also ich gehe auch nach wie vor joggen, habe aber da auch ein bisschen Tempo rausgenommen und auch ein bisschen den Biss rausgenommen, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, ich sag mal, ich kann jetzt nicht so richtig schwer auf der Seite jetzt heben oder so, dann zieht mir das halt auch. Aber ich möchte jetzt da einfach mal sagen, ich bin schon glücklich, wie jetzt alles ist. Also um Gottes Willen, ich kann nahegehend normales Leben führen.
Wow. Ich sage das ja fast immer im Podcast, dass die Frauen, mit denen ich spreche, wirklich eine sehr schwere Zeit hinter sich haben. Und für mich als gesunden Menschen klingt das so krass. Und auch das, was du jetzt hier durchlebt hast mit deinen Operationen und so weiter. Von daher danke ich dir auf jeden Fall, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Gibt's denn irgendetwas, liebe Claudia, was du vielleicht der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, gerne. Also ich bin halt jemand, ich habe ja vieles dann auch immer erfragt. Also ich erfrage heute noch ganz viel. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch ganz wichtig ist, immer Fragen zu stellen. Es ist zwar nicht immer gewünscht und die Ärzte lachen auch schon immer, wenn ich mit meinem Zettel komme bei der Nachkontrolle, meine Thoraxchirurgen. Und die sagen, ach ja, wir wissen ja, sie haben wieder viele Fragen mitgebracht, aber sie beantworten sie mir immer ausführlich und gerne. Und ich finde, es ist legitim. Und wenn ich das vorher alles so gewusst hätte, hätte ich auch am Anfang mir dieses Abholen, sage ich jetzt mal, eingefordert, ne, in dem Fall. Aber ich merke jetzt, wie wichtig das ist, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. Das kann nicht jeder. Das ist auch okay, wenn das nicht jeder kann. Aber für mich ist das ein ganz wichtiger Faktor heutzutage bei der Schnelllebigkeit, bei den ganzen Überforderungen der Ärzte und Kliniken. Einfach mit dabei zu sein und zu wissen, was habe ich, was gibt es für Alternativen, Also ich habe auch bei dem CT mir ein Low-Dose-CT jetzt praktisch eingefordert oder einfordern können, dass man nicht so eine hohe Strahlenbelastung hat. Das war bei mir möglich, dass ich zukünftig bei den Nachkontrollen nicht mehr die volle Strahlung bekomme. Das sind so Kleinigkeiten, aber das weiß man nur, leider nur, wenn man sich mit seiner Krankheit beschäftigt. Auch wenn viele Bekannte sagen, boah, jetzt nimm doch mal Abstand. Nee, also dass ich mich mit meiner Krankheit auseinandergesetzt habe, das hat auch vieles Gutes mit sich gebracht, weil man einfach vernetzt ist und auch gut Tipps bekommt und so weiter. Deswegen, ich würde sagen, so die gewisse Gewichtung, ich beschäftige mich mit meiner Krankheit, lasse mich aber nicht davon auffressen, ne? Und trotzdem auch Fragen stellen und vor allem immer nach vorne schauen und versuchen wieder glücklich zu werden. Wenn vielleicht auch anders, aber egal. Hauptsache nach vorne und die Sonne scheint jeden Tag. Und wenn sie nur mal hinter den Wolken scheint.
Ja. Sehr schön. Liebe Claudia, ganz, ganz lieben Dank für dieses Gespräch und ich wünsche dir alles, alles Gute.
Franziska, ich danke auch und viel, viel Erfolg mit deinem Buch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.